Wir hören heute einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon». Das Leben des heiligen Charbel Machlouf, geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. P. Charbels letzte Tage. P. Charbel Machlouf war nicht so gesund, wie es den Anschein hatte. Seine Bußübungen und seine asketische Lebensweise dürfen nicht darüber hinwegtäuschen. Vielleicht erhöht es sogar noch sein Verdienst, wenn wir hören, dass er eine schwere Nierenkrankheit mit sich herumtrug. Er hielt sie sorgfältig vor allen Menschen geheim, als fürchtete er, er könnte durch den mönchischen Gehorsam von seinen Oberen gezwungen werden, mehr auf sich zu achten. Aber als er sich den 60ern näherte, war es nicht mehr möglich, ihn allein in seiner Einsiedelei zu lassen. Das Kloster Anaya bestimmte ihm seinen Gefährten, den er mit brüderlicher Liebe bei sich aufnahm. Es war dies Yusuf Ibrahim Asruni, der nun mit ihm zusammen den Rosenkranz betete und die Dienste des Ministranten bei der Feier des heiligen Messopfers versah. Auch die körperlichen Arbeiten wurden dem früh zum Greise gewordenen Mann bald zu viel. Wieder mussten seine Mitmönche eingreifen und das Notwendige für ihn tun, den kleinen Garten der Einsiedelei besorgen, die Weinstöcke pflegen, das Brennholz hacken. P. Machlouf nahm alle diese Dienste mit unendlicher Demut hin, bedankte sich für jeden Handgriff und weigerte sich, anders zu essen als den Überrest des kärglichen Mahles, das ihm die arbeitenden Brüder zurückließen. Es war, als höre er Gottes Stimme, die ihm befahl: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und P. Machlouf war der Meinung, dass dieses Gebot, das schon in der Welt gilt und jede ungerechtfertigte Bereicherung und das wahllose Anhäufen von Besitztümern verbietet, die aus dem Schweiß und dem Blut der Armen stammen, doppelt und dreifach für ihn, den Mönch, zu gelten habe, der das Gelübde der ewigen Armut auf der Stufe des Altars abgelegt hatte. Hatte er schon früher den Genuss jedes alkoholischen Getränkes mit den Worten abgelehnt: Der Mensch leidet und stirbt von zu vielem Essen. Wie sollte ich Wein trinken, wenn Christus sterbend nur Essig hatte? So war auch jetzt Wasser des Libanongebirges das einzige Getränk, das er zu sich nahm. Die Erscheinung P. Machlufs wird von denen, die ihn noch persönlich gekannt haben, so beschrieben: Er hatte einen aufrechten Gang und ein freundliches Lächeln. Sein Bart war grau und dünn gesät. Wenn man ihn nicht hinderte, nahm er auch jetzt noch schwere Lasten auf sich. Wie freute er sich, als sich endlich die Frauen von Anaya entschlossen, seinen lang gehegten Wunsch zu erfüllen und das Gebiet der Einsiedelei nicht mehr zu betreten, sondern lieber einen Umweg darum herum zu machen, wenn sie der Weg vorbeiführte. Dass das Leben und alles mit dem Leben zusammenhing, Gottes Gabe an einen unwürdigen Diener war, das war P. Machlufs beste Überzeugung. O mein Gott, du hast mir alles geschenkt, pflegte er darum zu sagen. Im Dezember 1898 begann P. Charbel plötzlich zu kränkeln. Es war nicht das gewöhnliche Unwohlsein und nicht der Schmerz seines Nierenleidens, das er tapfer und mutig viele Jahre ertragen hatte, sondern etwas ganz anderes. Sein Mitbruder P. Makarios weilte eben bei ihm, als ihn bei der Feier des heiligen Messopfers plötzlich Schwindel befiel. Wie ein Schleier legte es sich über sein Gesicht. Er konnte die Messe nicht weiter feiern, sondern sank ohnmächtig auf den Boden der Kapelle nieder. P. Makarios hob ihn auf und trug ihn auf ein einfaches Lager in der daneben liegenden Zelle. Es war ein Freitag, der 16. Dezember, nur wenige Tage vor dem Christfest. Aber schon nach ein paar Minuten wachte der Ohnmächtige auf. Die Unruhe, die Messe nicht zu Ende gelesen zu haben, riss ihn aus seiner Betäubung. Er wandte alle Willenskraft an, um sich zu sammeln und sich von seinem Lager zu erheben. «Ich habe mich überschätzt», klagte er sich vor seinem Mitbruder an. «Und bin hochmütig gewesen. Das lange Fasten hat mir nicht gut getan. Aber du musst mir beim Aufstehen helfen. Gott darf nicht warten.» Selbstverständlich wollte Makarios nichts davon wissen, dass sein Mitbruder den Versuch mache, die Messfeier zu beenden. Da erhob sich P. Machluf zum Erstaunen des anderen, wagte sich am Mauer- und Türpfeiler stützend in die Kapelle zurück und legte das Messgewand von Neuem an, das ihm P. Makarios vorhin ausgezogen hatte. Entsetzt folgte ihm dieser. Mit klarer, aber zitternder Stimme begann P. Machluf, das Wandlungsgebet des maronitischen Messritus zu sprechen. O gerechter und hilfreicher Vater! Weiter hörte man nichts. Mit eisernen Willenskraft hielt er den Kelch fest, ohne den Wein darin zu verschütten. Dann sank er zum zweiten Male auf der Erde nieder, auf dem Posten, auf den ihn Gott, der Allmächtige, hingestellt hatte. Die Kunde von der schweren Erkrankung P. Machlufs verbreitete sich noch am selben Tag wie ein Lauffeuer in der ganzen Umgebung. Im Kloster zu Anaya ging es zu wie in einem Bienenschwarm. Allen war klar, dass man mit einer sehr schweren Krankheit und, nach menschlicher Voraussicht, mit dem baldigen Tode P. Machlufs zu rechnen habe. Der Pfarrer Michael Ibramia stieg zur Einsiedelei hinauf und spendete dem Sterbenden die letzte Ölung, von P. Makarios assistiert. Damit ging ein Wunsch P. Machlufs in Erfüllung, der sich immer diese beiden Männer an seinem Sterbelager gewünscht hatte. Der Eintritt des Todes ließ aber auf sich warten. Schon schöpfte man etwas Hoffnung. Am 24. Dezember 1898 schickte der Abt des Klosters eine Fleischsuppe in die Einsiedelei hinauf, damit sich der Kranke stärke. Es war ein Gericht, das P. Scharbel Machluf seit über 50 Jahren nicht mehr zu sich genommen hatte. Als der Kranke den Duft der Suppe roch, wies er sie mit den Worten zurück: «Es ist Advent, wir müssen die Fasten einhalten.» Wenige Zeit später trat der Todeskampf ein. Wenn wir das sanfte Hinüberschlummern des frommen und heilig mäßigen Greises überhaupt mit diesem Namen bezeichnen dürfen. Denn kein wildes Aufbäumen versuchte die Seele im Körper zurückzuhalten. Kein Widerstand des Leibes gegen seine Zerstörung wurde sichtbar. Mit lächelnden Lippen, ein leise geflüstertes Gebet auf ihnen, ging P. Scharbel Machluf in die Herrlichkeit Gottes ein, auf die er sein ganzes Leben in kindlicher Demut gewartet hatte. Seine letzten Worte waren die gleichen, die er zuletzt bei der Heiligen Messe am 16. Dezember aussprechen konnte. O gerechter und hilfreicher Vater! Jawohl, für P. Scharbel Machluf war Gott wirklich und wahrhaftig der gerechte und hilfreiche Vater, der sich seines lieben Kindes in der letzten Stunde der irdischen Pilgerfahrt mit unendlicher Güte annahm. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Für die Menschen, denen die Religion fremd ist, bedeutet der Tod den Abschied von der Erde, das ewige Verschwinden in die Leere des Nichts. Die Verwandten und Freunde denken noch einige Jahre an den Toten. Wenn der Letzte gestorben ist, der sein Andenken im Herzen bewahrt, ist er von der Erde für immer ausgelöscht. Es sei denn, er sei ein Großer der Menschheit gewesen, dessen Namen und Taten im Buch der Geschichte eingeschrieben sind. Andere wieder reden davon, dass das wahre Weiterleben des Menschen in seinen Kindern zu suchen sei, die das Blut des Ahnherrn in sich tragen. Solange die Familie besteht, solange lebt wenigstens ein kleines Stück des Toten weiter. Ach, wie armselig ist doch auch ein solcher Glaube für den Sterbenden selbst, dessen persönliches Ich, dessen Individualität auch in diesem Fall ausgelöscht scheint. Solange es Menschen gibt, glauben sie in irgendeiner Form an das Fortleben nach dem Tode. Sie waren in dieser Beziehung klüger als manche gescheite und studierte Leute der Gegenwart, die nicht wahrhaben wollen, was schon die Priester, der Ägypter, der Babylonier lehrten und was in den unscheinbaren Gräbern vorgeschichtlicher Völker mit unwiderleglichen Beweisen anzutreffen ist. Der Tod Peshar Belmachlufs bedeutete für ihn selbst den Eintritt in ein besseres Leben, in die ewige Freude des Himmels. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, kein Mund hat es berichtet, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So sagt schon der heilige Völkerapostel Paulus. Dass Peshar tot war, bezeugten die Menschen, die an seinem Grab standen. Dass seine Seele lebt, dafür gibt es eine Menge anderer Zeugnisse, die mit überraschender Schnelligkeit sofort nach dem Tode des heiligmäßigen Mannes einliefen. Der Einsiedlermönch des Anaya-Berges war noch nicht begraben, als ein junger Mann namens Saba Tanusse Musa in der Einsiedelei erschien. Er hatte noch nichts von der Erkrankung Peshar vernommen und war gekommen, ihn um Hilfe zu bitten. Denn er war ein armer Krüppel, der seinen Verwandten zu Last fiel und dessen Leben ein einziges Martyrium war. Seine Freunde hatten ihm geraten, den Einsiedler aufzusuchen. Vielleicht könnte Peshar Belmachluf helfen. Nun stand er erschüttert vor der Türe, die von einer großen Schar von Menschen belagert war, und hörte, dass der heilige Mönch, so nannte ihn ja die ganze Umgebung, am selben Morgen die Erde verlassen hatte. Die Mutter des Krüppels war darüber verzweifelt und entschloss sich, schweren Herzens zur Rückkehr. Aber der junge Bursche wollte davon nichts wissen. «Ich will zu Peshar», wiederholte er mit eintöniger Starrsinnigkeit. Alles bitten und beschwören war umsonst. Um 3 Uhr nachmittags, am 24. Dezember 1898, stand Saba Tanus Musa vor dem in der Kirche aufgebahrten Leichnam. Er berührte ehrfürchtig den Leib des Toten, dann seine eigene Brust und die gelähmten Glieder. Nach wenigen Minuten fühlte er, wie eine neue, unbekannte Kraft durch seinen Körper drang. Er vermochte sich aufzurichten und allein zu gehen. Der Jubel war groß. Er, der gekommen war, um von einem Lebenden Hilfe für sein schweres Leiden zu erflehen, konnte als gesunder Mann mit geraden Gliedern an den Leichenfeierlichkeiten für Peshar Belmachlouf teilnehmen. Der Tod ist für den Christen der Geburtstag zum ewigen Leben. So ist der 24. Dezember, der die Geburtsstunde des Heilands einleitet, für Peshar Belmachlouf zum Geburtstag für die ewige Herrlichkeit geworden. Gottes Wege sind wunderbar.
Father, let us stand.
Der Herr verherrlicht seinen Diener. Die Chronik des Klosters des heiligen Maron zu Anaya im Libanongebirge verzeichnet im Jahre 1898 folgende Eintragung. Am 24. Dezember 1898 rief Gott an sein gnadenreiches Herz den Einsiedler P. Scharbel Machluf von Bekakafra zurück. Er starb als Paralyse und übergab seine Seele Gott. Beigesetzt wurde er im Klosterfriedhof. Er war 68 Jahre alt und zur selben Zeit wurde P. Anton Mishmishani Oberer. Was Gott nach seinem Tode bewirkt hat, wird mehr als eine Lobrede auf die Heiligkeit seines Lebens und die Glaubenstreue aussagen, mit der er seine Mönchsgelübde, vor allem das des Gehorsams, hielt. Es war mehr Englisches in ihm, denn Irdisches. Wir haben schon einmal erwähnt, dass bereits zu Lebzeiten P. Machluf der Ruf von seinem vorbildlichen Lebenswandel unter seine Landsleute gedrungen war. Wenn auch kein Mensch das Recht hat, einen anderen vor seinem Tode als Heiligen zu bezeichnen, so pflegt doch der Volksmund in Erkenntnis der Tugenden und Verdienste eines Mannes solche Bezeichnungen bereits im Voraus zu vergeben. Die Kirche ist selbstverständlich nicht verpflichtet oder bereit, diese Volksmeinung unter allen Umständen zu der ihren zu machen. Aber immerhin ist der Ruf eines heiligmäßigen Lebens, der auf eine solche Art zu entstehen pflegt, ein bedeutsames Zeichen, das nicht übersehen werden kann. So kam es, dass sich bereits wenige Jahre nach dem Tode P. Machlufs seine Ordensoberen und dann die kirchlichen Zentralbehörden abermals mit ihm zu beschäftigen begannen. Immer von Neuem wurde von wunderbaren Ereignissen berichtet, von Gebetserhörungen, Krankenheilungen, unerwartete Hilfe in großer Not, die alle der Fürbitte des verstorbenen Einsiedlermönches zugeschrieben wurden. In einer Biografie P. Scharbel Machlufs wird die Zahl aller wundbaren Begebenheiten von seinem Tode bis 1957 mit 1200 beziffert, wobei die Nennung dieser Zahl keineswegs dem kirchlichen Urteil vorgreifen soll. Es soll nur gezeigt werden, wie dringend notwendig es bald erscheinen musste, den Fall Machluf einmal unter dem Gesichtswinkel einer eventuellen Selig- und Heiligsprechung zu betrachten. Der Erste, der sich mit den Ereignissen zu beschäftigen hatte, war selbstverständlich der Ordensobere Abt Anton al-Mishmishami. Der spätere Generalobt aller Klöster des libanonischen Gebietes. Er meldete die unerklärlichen Vorkommnisse dem Patriarchen der maronitischen unierten Kirche, Elias Hoyek, und er bat sich von ihm vorerst die Erlaubnis, das Grab P. Scharbel Machlufs zu öffnen und den Leichnam in eine neue abgesonderte Gruft zu übertragen. Der Patriarch stimmt diesem Vorschlag zu. Als nun das gemeinsame Grab des Mönches von St. Maron zu Anaya in Gegenwart des Abtes und der Klostergemeinde sowie einer herbeigeströmten Menschenmenge geöffnet wurde, fand man P. Scharbels Leichnam völlig unverwest vor, genauso wie am Tag seines Hinscheidens. Ebenso waren seine Mönchskleider völlig in Ordnung, was umso bemerkenswerter erscheinen musste, als seit der Beisetzung die Gruft einige Male durch Regengüsse, Grundwasser und Überschwemmungen unter Wasser gesetzt worden war, so dass der Leichnam mitten in dieser Flut durch einige Monate hindurch sozusagen schwamm. Alle Anwesenden erkannten in der Leiche die des verstorbenen P. Scharbel Machluf wieder. Niemand drückte einen Zweifel darüber aus. Ja, im Volke herrschte die Stimmung vor, die mit den Worten bezeichnet wurde. Das ist der Leichnam des heiligen Scharbel. Er war heilig während seines ganzen Lebens und Gott hat ihn nunmehr verherrlicht, indem er seinem Körper die Unverwesbarkeit schenkte. Der Leichnam wurde feierlich erhoben, in einen Holzsarg gelegt und in einer Nische der Klosterkapelle beigesetzt. Die wunderbaren Ereignisse mehren sich. Die Ausgrabung P. Scharbels aber war noch von einer anderen Merkwürdigkeit begleitet. Der Leichnam war nicht bloß völlig unverwest, er gab auch eine blutgleiche Flüssigkeit von sich, eine Mischung von roten und weißen Teilchen, wobei sich die letzteren in großer Überzahl befanden. Ebenso war ein richtiger Blutgeruch in der ganzen Kapelle zu spüren und wurde von allen Anwesenden während der neuen Beisetzungsfeierlichkeiten wahrgenommen. Infolge dieses merkwürdigen Ereignisses fühlten sich die Mönche bewogen, die Kleider von P. Machlufs zweimal wöchentlich zu wechseln, um die Flecken zu entfernen. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme blieben Blutflecken auf der Albe sichtbar, die er trug. Als diese Tatsachen ruchbar wurden, erregten sie unter allen Mönchen der verschiedenen Klöster ungeheures Interesse und wurden bald in der ganzen Gegend bekannt. Auch diese Geschehnisse festigten die Überzeugung des Volkes, dass P. Scharbel Machluf ein Heiliger gewesen sei. Man begann sich noch mehr als bisher an ihn, um Fürbitte bei Gott zu wenden und ihm eine Reihe von Anliegen des alltäglichen Lebens vertrauensvoll vorzutragen. Unter diesen Umständen war es nur zu verständlich, dass der Generalabt der Maronitenmönche Ignatius Daguerre ad Janiori eine Bittschrift dem Papst Pius XI. Überreichen ließ, in der er die Einleitung des Seligsprechungsprozesses für P. Scharbel Machluf anregte. Der Papst nahm die Bitte wohlwollend auf und erwiderte, der Generalabt solle sich an den Patriarchen der baronitischen unierten Kirche wenden, dem das Recht zustehe, als kirchlicher Ordinarius der Diözese, in der P. Machluf gelebt hatte und gestorben war, den Informationsprozess zur Einleitung der Seligsprechung zu beginnen. Übrigens teilte der Papst den Patriarchen der Maroniten mit, dass er dem Ansuchen günstig gegenüberstehe und ihn auffordere, die Bitte des Generalabtes zu gewähren, wenn sie an ihn gelange. Am 28. Januar 1926 wurde die Bittschrift offiziell dem Patriarchen übergeben. Dieser ernannte eine eigene Kommission für die Angelegenheit. Die erste Sitzung fand am 4. Mai 1926 im Palais des Patriarchen statt. Man beschloss, den Informationsprozess zu eröffnen. Der Leichnam P. Scharbels, der der Gegenstand öffentlicher, nicht anerkannter Verehrung war, sei in ein neues Grab zurückzuübertragen. Ein Beweis dafür, mit welchem Ernst die Kirche im Falle einer Heiligsprechung alle Gründe für und wider prüft. Und dass nichts törichter ist, als der vielfach verbreitete Glauben, Rom warte nur auf Wunder, um darauf den Beweis für seine Existenzberechtigung zu schöpfen. Ein neues Grab für Scharbel Machluf. Den Weisungen der Informationskommission entsprechend fand die Beisetzung des Leichnams von P. Scharbel Machluf am 24. Juli 1927 in einem eigenen Grab statt. Auch an dieser Feier beteiligte sich eine große Anzahl von kirchlichen und weltlichen Würdenträgern, umringt von einer gewaltigen Zuschauermenge. In arabischer Sprache wurde ein kurzer Bericht übers Leben, Tod, erstes und zweites Begräbnis des ehrenwürdigen Diener Gottes P. Scharbel verlesen und ein Hinweis auf die eventuelle Seligsprechung hinzugefügt. Das Dokument wurde von den Mitgliedern der Kommission unterzeichnet. Desgleichen wurde ein fachärztlicher Befund des Leichnams in französischer Sprache abgefasst. Er stammte von einem der hervorragendsten Wissenschaftler, Dr. Armand Geoffrey, Professor am Französischen Medizinischen Institut in Beirut, und seinem Assistenten Dr. Balthasar Malconier. Sie hatten den Leichnam des heiligmäßigen Mönches in Anwesenheit eines Mitgliedes der Informationskommission, des sogenannten Verteidigers der Wahrheit, untersucht. Die kirchliche Untersuchungskommission nahm den ärztlichen Bericht zur Kenntnis und unterzeichnete ihn zum Zeichen der Anerkennung. Dann wurden die beiden Dokumente in eine Zinntube getan, diese geschlossen und zusammen mit dem Leichnam in einem neuen Holzsarg mit Zinnbeschlägen gegeben. Das neue Grab für P. Machluf befand sich an der Gartenseite des Klosteroratoriums, wo er zuletzt beigesetzt gewesen war. Der Sarg wurde auf zwei erhabene Steine gestellt. Dies sollte ihn gegen Feuchtigkeit schützen. Der Eingang in das Grab wurde mit Steinen vermauert. Auch das neue Grab von P. Scharbel Machluf blieb eine Stätte frommer Verehrung und Andacht bei Mönchen und Volk. Scharbel Machlufs Grab wird wieder geöffnet. Wohl nur wenige Menschen, die im Jahre 1927 der Grablegung des heiligmäßigen Einsiedlermönches beiwohnten, dachten an die Möglichkeit, dass sich die kirchlichen Behörden schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit von neuem bewogen sehen würden, eine Untersuchung der Gebeine von P. Machluf vorzunehmen. Im heiligen Jahr 1950 bemerkten Besucher seiner Grabstätte, dass aus einer Ecke des Grabes Wasser in das Klosteroratorium sickerte. Sie machten den Abt von St. Maro in Anaya darauf aufmerksam und er untersuchte die Flüssigkeit. Dabei musste er feststellen, dass es sich nicht um Wasser, sondern eine Art von klebriger Flüssigkeit handelte. Der Abt fürchtete für das Grab, denn er hielt dafür, dass diese sonderbare Substanz von außen her in die Gruft eindringe und den Sarg und den Leichnam P. Machlufs beschädigen könne. Seiner Verantwortlichkeit bewusst versammelte er alle Mönche des Klosters und öffnete in ihrer Anwesenheit am 25. Februar 1950 das Grab. Er fand es vollkommen trocken und in gutem Zustand vor. Auch der Sarg war noch in derselben Lage, in der er im Jahre 1927 aufgestellt worden war. Die sonderbare Masse kam vom Fuße des Sarges selbst. Sie floss auf dem Boden in der Richtung zur Westwand weiter, bahnte sich dort einen Weg aus der Gruft und erschien auf diese Weise im Oratorium. Aufgrund der Meldung des Abtes von Anaya an den Generalabt seines Ordens und den Patriarchen der Maroniten verfügten die kirchlichen Autoritäten eine neuerlich gründliche Untersuchung des Falles. Am 22. April 1950 traf eine Kommission in Anaya ein, der drei medizinischen Berühmtheiten angehörten: Dr. Chikri Belan, Generaldirektor des öffentlichen Gesundheitswesens in der Republik Libanon, Dr. Josef Aliti, Abgeordneter im libanesischen Parlament, und Dr. Théophile Moureau, Professor an der Französisch-Medizinischen Fakultät in Beirut. Der Sarg P. Machlufs wurde in ein Schiff der Klosterkirche gebracht und wurde dort geöffnet. Eine Anzahl alter Mönche, die den Toten noch bei seinen Lebzeiten gekannt hatten oder bei der Graböffnung von 1927 anwesend gewesen waren, wurden zur Zeugenschaft aufgerufen und erkannten einstimmig Sarg und Leichnam als die des im Jahre 1898 verstorbenen Einsiedlermönches P. Charbel Machlouf. Die Kommission fand, dass sich seit der Untersuchung von 1927 nichts im Zustand der Leiche und des Sarges geändert hatte. Sie stellte außerdem folgende Tatsache fest: Das Blutschwitzen, das sich seit der Enterdigung des Leichnams aus der gemeinsamen Mönchsgruft im Jahre 1899 gezeigt hatte, hatte noch immer nicht aufgehört. Das rote Blut hatte sich auf dem Körper und der priesterlichen Gewänden P. Machlufs weiterhin angesammelt. Ein Teil der Bekleidung war zugrunde gegangen und die Zinntube mit den beiden Dokumenten von 1927 war verrostet. Desgleichen zeigte sich ein Schaden am Boden des Holzsarges und am Anschluss daran des äußeren Zinnbeschlages zu Füßen des Leichnams. Das war die Ursache dafür, dass das Blut seinen Ausweg nach Westen zunahm. Die Gelehrten stellten ferner fest, dass die beiden Dokumente von 1927 unversehrt waren, dass aber die Kleider P. Charbel Machlufs so aussahen, als seien sie von Blut getränkt. Besonders die Albe schien von Blut durchnässt. Die Kommissare entdeckten, dass sich die Flüssigkeit über den ganzen Körper ausgebreitet hatte und sich augenblicklich in einem geronnenen, erstarrten Zustand befand. Der Körper selbst fühlte sich weich an und Arme und Beine konnten in den Gelenken gebogen werden. Das Untersuchungsprotokoll vom 18. März 1950 datiert wurde von der Apostolischen Kommission für den maronitischen Mönchsorden unter Nummer 739 und dem gleichen Datum in das Ordensregister eingetragen. Ein Zeugnis, das Bild des Toten. Wir können unsere kurze und keineswegs erschöpfende Lebensbeschreibung des maronitischen Einsiedlermönches P. Charbel Machlouf nicht schließen, ohne jenes merkwürdige Vorfalls zu gedenken, der sich am 8. Mai 1950 in Anaya zutrug. Zeit seines Lebens war es verabsäumt worden, ein Bild oder eine Fotografie P. Machlufs anzufertigen. Vielleicht hätte es der fromme und heiligmäßige Mann auch gar nicht geduldet. So lebt er bloß in der Erinnerung jener weiter, die ihn noch im Leben gekannt hatten. An jenem 8. Mai 1950, dem Fest des heiligen Johannes des Evangelisten, das die Maroniten an diesem Tag begehen, fuhr ein Autobus mit etwa 40 Maronitenmönchen nach Anaya. Sie kamen um die Mittagszeit an. Zuerst wurde das Grab Pemachlufs besucht. Dann verbrachten die Wallfahrer 3 Stunden betend in der Klosterkapelle und nahmen an der Segensandacht um 4 Uhr nachmittags teil. Nach deren Ende beschlossen einige der Besucher, die Einsiedelei aufzusuchen, in der Pemachluf so lange gelebt hatte. P. Peter Kalhub, die Brüder Elisa Nora und Luis Jasbeck aus Kargsaba, der Novize Josef Atoni aus Abrin und der Klosterpostulant Hanna Gusson aus der Bastard befanden sich darunter. P. Peter Kalhub trug eine Leica-Kamera mit sich und Bruder Elias Nora eine Kodak. Als sie ihre Neugier zufriedengestellt hatten, wollten sie eine Erinnerung an ihren Besuch mitnehmen und machten von der Einsiedelei einige Momentaufnahmen. Eine davon zeigt die Besucher vor dem Eingang zur Einsiedelei. Als die Aufnahme entwickelt wurde, stellte sich zur allgemeinen Verblüffung heraus, dass sich mitten unter den Besuchern eine völlig fremde, bärtige Gestalt zeigte, die niemand gesehen hatte und an die sich niemand erinnern konnte. Die Abzüge der Aufnahme und das Negativ wurden dem Generalabt der Maronitenmönche übergeben. Dieser legte das Bild 9 Personen vor, die P. Machluf im Leben gekannt hatten. Darunter befanden sich Verwandte P. Scharbels und Mitbrüder. Diese waren im hohen Alter von 80 und mehr Jahren. Alle erkannten in dem Unbekannten auf dem Bild den verehrten Diener Gottes. Besonders wertvoll ist das Zeugnis P. Josef Abi Jonas, der 13 Jahre mit P. Scharbel Machluf zusammengelebt hat. Es wurde auch festgestellt, dass sich gewisse Eigentümlichkeiten der Körpergestalt, die sich erst wieder bei der Sargöffnung vom 22. April 1950 gezeigt hatten, auf dem Bilde wiederfanden. So die Finger der rechten Hand, die so unversehrt und makellos waren wie die der Leiche und die Biegung der linken Augenbraue, die deutlicher sichtbar ist als die der rechten. Dies stimmt mit dem Krankheitsbefund überein und konnte ebenso an dem Leichnam festgestellt werden. Nachdem die zuständigen Autoritäten alle Umstände geprüft hatten, kamen sie zur Überzeugung, dass eine Irreführung ausgeschlossen sei und anerkannten die Authentizität des Bildes. Der gesamte Orden der Maronitenmönche steht heute zur Überzeugung, dass es sich um das wahre Abbild des verwiegten Dieners Gottes handelt. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Scharbel Machluf», geschrieben wurde vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.